Ja, auch von mir zunächst ein herzliches Guten Morgen in diesen doch auch unruhigen Zeiten. Und eins ist mir noch ganz wichtig geworden, wenn wir jetzt in diese Zeit hineinschauen, die schrecklich für die Menschen ist, es trifft ja immer die Schwächsten und die Zivilbevölkerung, dass wir nicht in Streit darüber geraten, über politische Ansichten. Was wir sicherlich sehen dürfen, ist, dass die Propaganda auf beiden Seiten läuft. Und die Frage von Pilatus eben aktueller denn je ist, was ist Wahrheit? Und deswegen, liebe Geschwister, auch hierin, dass wir uns nicht spalten lassen und nicht Streit aufkommen lassen, sondern auf Jesus blicken und im Gebet einstehen für die Geschwister, für die Menschen, die da auch in Lebensgefahr sind und auch ihr Leben verlieren. Aber bevor ich jetzt zum eigentlichen Thema komme, möchte ich noch einmal stille werden. Herr, ich bitte dich jetzt um deinen Segen, Herr, für uns, für mich, Herr, dass du mich zum Segen werden lässt für meine Geschwister, Herr, und dass du mich gebrauchst, Herr, denn nichts habe ich, was ich bringen kann, Herr, denn ich muss alles von dir empfangen, Herr. Und so sei uns heute Morgen gnädig. Amen. Ich habe einige Worte heute Morgen, die mich sehr bewegt haben, schon seit längerer Zeit, und man möchte fast sagen, die aufgrund der aktuellen Ereignisse höchst aktuell sind. Zunächst hat mich ein Wort aus dem Hesekiel sehr nachdenklich gemacht, aus dem 33. Kapitel. Wir lesen davon, dass Jerusalem gefallen ist und dass das Gericht Gottes angekündigt wird. Und ab dem 30. Vers gibt es da eine Wendung, wo sich Gott dem Hesekiel zuwendet. Und du, Menschensohn, die Kinder deines Volkes unterreden sich deinetwegen an den Mauern und unter den Türen der Häuser und sagen zueinander, jeder zu seinem Bruder, kommt doch und hört, was für ein Wort vom Herrn ausgeht. Und sie werden zu dir kommen, wie das Volk zusammenkommt, und werden als mein Volk vor dir sitzen und deine Worte hören, aber nicht danach handeln. Denn wenn sie auch mit dem Mund ihre Liebe bekunden, so läuft ihr Herz doch hinter dem Gewinn her. Und siehe, du bist für sie wie ein Liebeslied, wie einer, der eine schöne Stimme hat und gut die Saiten spielen kann. Sie werden deine Worte hören, aber sie nicht tun. Wenn es aber kommt und siehe, es kommt, so werden sie erkennen, dass ein Prophet in ihrer Mitte gewesen ist. Es hat mich sehr angesprochen, dieses Wort. Sie werden zusammenkommen und werden vor dir sitzen und deine Worte hören. Aus der Bibel kennen wir meistens die Reaktion, wenn Menschen das Wort Gottes hören, es bewegt etwas. Entweder es bewegt Buße, was sollen wir tun, damit wir selig werden, oder aber eben, es ging ihnen durchs Herz und sie wollten dann den Verkündiger steinigen. Aber hier ist eine ganz komische Reaktion. Sie hören es gerne, es ist ihnen wie ein Liebeslied, wie eine schöne Stimme. Ja, es ist ihnen angenehm, was für eine salbungsvolle Predigt. Siehe, der Herr spricht zu uns. Aber dennoch immer wieder, zweimal wiederholt es sich, aber sie tun nicht danach. Sie hören deine Worte, aber sie tun es nicht. Und das hat mich so beschäftigt. Trifft das vielleicht auch auf uns, auf mich zu? Man hört das Wort Gottes, man hört die Predigt, aber es bewegt sich vielleicht nichts mehr. Ein Wort der Ermahnung, aber sie tun es nicht. Lassen wir uns noch in unser Gewissen hineinreden, lassen wir noch unser Gewissen beunruhigen, werden wir noch angesprochen vom Wort Gottes, dass eben sich unser Innerstes bewegt, lassen wir uns noch ermahnen durch das Wort Gottes, durch die Predigt, und korrigieren wir unser Handeln, verändern wir unser Tun, denn wir wissen auch, Glaube ohne Werke ist tot. Und an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Das ist das, was uns das Wort Gottes sagt und uns auch immer wieder neu herausfordert. Der Mensch aber prüfe sich selbst. Ein sehr ermahnendes Wort. Und wenn ich so zurückschaue, und so an die früheren Zeiten denke, wo ich noch recht jung war, ich habe den Eindruck, da war mehr Hingabe. Wenn ich auch an diese Gemeinde denke, wie viel Einsatz da war, vom Bläserchor angefangen, ich weiß noch, wie dann mittwochs Einzelunterricht gegeben wurde, donnerstags war dann eben gemeinschaftliches Üben und Samstag, Sonntag dann eben begleitende Spielen der Gemeinde, auch mal ein Stück eingeübt und vorgespielt. Da war hier vorne voll, kann ich gut sagen, weil ich saß selber dabei, neben Heinrich. Eine sehr prägende, sehr schöne Zeit. Der Chor, der gesungen hat, Evangeliumslieder, auch dort der Einsatz mit Übstunde am Mittwoch, Samstag, Sonntag. Und Evangelisation, man war dabei. Dann musste man vom Spielen früher reinkommen, gerade im Sommer, wenn schönes Wetter war. Und dann ist man in die Gemeinde gefahren. Wir Kinder haben da meistens irgendwie ein bisschen gespielt, waren vielleicht manchmal auch ein bisschen laut. Aber es war mehr dabei. Man hatte den Eindruck, die Geschwister damals waren mehr mit dem Herzen dabei und haben sich mehr eingebracht. Und wenn ich auf heute schaue, ich war so ein bisschen merkwürdig berührt, als wir im Leitungskreis die Corona-Maßnahmen kurz angestriffen hatten, das Thema. Und bis vor dem 24. waren noch die Veranstaltungen in drei Kategorien eingeteilt, 25 bis 1000, 1000 bis 5000 und über 5000 die Großveranstaltungen mit entsprechenden Auflagen. Das Interessante hierbei war eben, von 25 bis 1000 sind religiöse Veranstaltungen von der Testpflicht befreit. Aus diesem Grunde braucht keiner, der hier sitzt, einen Test vorlegen oder einen Genesennachweis oder dergleichen. Hier haben wir die Freiheiten unter bestimmten Voraussetzungen. Ab 1001 hätten wir andere Auflagen. Und als wir es so kurz angerissen haben, haben wir, glaube ich, alle ein bisschen innerlich geschmunzelt. 1000, das ist eine utopische Zahl. Eine Gottesdienst mit über 1000 Menschen. Man hätte fast sagen möchten, das gibt es doch gar nicht. Und wenn man dann in die früheren Zeiten hineinschaut, von Übertragung, Überlieferung der Alten, sage ich in Anführungsstrichen, von meinem Vater, wenn wir noch so diese Schlagworte Billy Graham hören, wie viele zigtausende Menschen zusammengekommen sind, oder auch alte Prediger, Jugendveranstaltungen, wo 2.000, 3.000 Menschen zusammenkommen, wo der Saal voll war und die stehen mussten, macht nochmal Platz, rückt nochmal nach, ein Hunger und Durst nach dem Evangelium, nach dem Wort Gottes. Und heute, da sind wir froh, wenn wir eben noch zusammenkommen. Über 1000, das ist uns dann doch zu viel. Und ein zweites Wort, was mich sehr erschüttert hat, aus 2. Chronik. Wir lesen da auch von Krieg, König Ahas und Judah, sein Götzendienst und die Niederlage Judas gegen Israel. Und es ist nur ein Vers und eigentlich nur der eine Teilsatz, der mich sehr erschüttert hat. Denn Pekach, der Sohn Remalias, machte in Juda an einem Tag 120.000 Mann nieder, lauter tapfere Leute, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen hatten. Dieser eine Vers, der so viel Dramatik beinhaltet, wir können uns heute sogar noch eher vorstellen. 120.000 tapfere Männer an einem Tag gefallen. Und hier, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen haben. Ich möchte hier einmal von einem geistlichen Erbe reden. Ihre Väter werden ihnen hier beschrieben, dass sie ihn den Gott hatten, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich muss das immer gedanklich sortieren, weil ich kann mir die Namen nicht merken und dann gehe ich biblisch die Geschichten durch, wer war zuerst. Und deswegen stockt es bei mir mal ein bisschen, bitte da für Vergebung. Aber genau dieser Gott ist gemeint. Und diesen Gott, den die Väter kannten, den haben sie verlassen. Und so ist es, möchte ich fast sagen, ist es heute auch so. Wenn ich an unser geistliches Erbe denke, als erstes fällt mir da Martin Luther ein. Und es war vor Martin Luther auch noch einer, ich habe seinen Namen auch nicht vergessen, er heißt irgendwie, ist auch ein bisschen jetzt, er hatte auch eben schon die Reformation angestoßen, daraufhin haben sie ihn verbrannt und beim Scheiterhaufen hat er gesagt, hier schmort eine Gans, weil er Gans heißt, aber nach mir wird ein Schwan kommen, der das Lied besser singen kann wie ich. Und das war schon ein Hinweis auf Martin Luther, kirchengeschichtlich, kleiner Ausflug. Aber das geistliche Erbe, ein Graf von Zinzendorf, ein Paul Gerhard, August Hermann Frank, um ein paar Namen mal zu nennen, was für Glaubensväter, würde ich sagen, darf ich sagen, Gründungsväter, wir hier in diesem Land haben durften, hatten. Und gerade auch, wenn ich an die bekennende Kirche denke, Dietrich Bonhoeffer, einigen bekannt, Wilhelm Busch, Wilhelm und Martin Niemöller, zwei Brüder, Sohn des Heinrich Niemöller, Vorbilder, die es gewagt haben, dem damaligen Führer Adolf Hitler die Stirn zu bieten und gesagt haben, nein. Und das Evangelium verkündigt haben. Und es gibt Augenzeugen oder Berichte, wie eben dann auch in einem Gespräch sehr heiß dann das herging, im direkten Gespräch mit dem Kirchenvertreter und dem, ja, ich will nicht sagen Führer, Adolf Hitler, wie auch immer man möchte das nennen, aber wo das Gespräch geschildert wurde und was da für ein Tumult war. Und sie eben ganz klar gesagt haben, wir machen uns Sorge um das geistliche Wohl unseres Volkes. Und dann Hitler geäußert haben sollen, das könnt ihr Pfaffengerücht uns überlassen, diese Sorge. Und sie konnten es eben nicht und haben es gewagt, eben das Evangelium zu verkünden. Und nicht wenige haben es mit ihrem Leben bezahlt. Welch ein geistliches Erbe. Und sie haben den Gott ihrer Väter verlassen. Wenn wir heute hineinschauen, schrecklicherweise ja. Über alles. Und ich hatte über Heinrich Niemöller in Wikipedia einen interessanten Satz gelesen. Er lebte von 1859 bis 1941. In seinen christozentrischen Predigten verzichtete er auf Kirchenpolitik und Polemik und sprach sowohl die einfachen Leute wie die Gebildeten an. Ich fand das einen wunderbaren, einen interessanten Satz. Christozentrische Predigten. Das offenkundige Geheimnis, das, worum es geht, Christus im Mittelpunkt der Verkündigung, der Predigt, aber eben auch im Mittelpunkt unseres Lebens. Das ist das Geheimnis, das offenkundige Geheimnis, jeder von uns weiß es, das existenziell Wichtige. Und ich glaube kaum, dass ich uns das groß erklären muss, aber ich möchte doch ein paar Auszüge geben, wie die Jünger sagen, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Bei ihm ist Leben nicht nur ein Existieren, sondern ein Ort, wo man leben kann, wo man aufleben kann. Er selber ist das Leben und will Leben und volle Genüge geben. Und er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm, wie es in Johannes 3,36 heißt. Glaube und Werke, sehen wir, gehört auch hier ganz eng zusammen. Aber wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und ist in keinem anderen Heil. Ist auch kein anderer Name unter dem Himmel dem Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Auch diese gewaltige Botschaft. Uns ist ein Name gegeben worden von Gott, dem Vater, dem Allmächtigen, worin wir selig werden dürfen, sollen. Und dieser Name ist Jesus Christus. Darin haben wir Rettung, Heil, Zuversicht, Hilfe von Gott, dem Allmächtigen. Nicht durch eine Großmutter oder einen Ahnen, auch nicht durch die Jungfrau Maria und auch nicht über Buddha oder wie sie alle heißen mögen, sondern einzig und allein über den Sohn Gottes, Jesus Christus. Der Name ist uns gegeben zum Heil und zum Leben. Das Wort vom Kreuz, das Evangelium, das Wort vom Kreuz, was in denen eine Torheit ist, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Das ist so elementar. Und es langweilt uns nicht, immer wieder neu das Evangelium zu hören und auf sein Kreuz zu schauen, sondern es ist uns immer wieder eine neue Kraftquelle, wo unsere Seele erquickt wird. Und deswegen wird es nie langweilig und nie, ach, ich kenne es schon, sondern es ist immer wieder eine neue Erquickung unserer Seele, ein neues Ausrichten, eine neue Hoffnung auf das ewige Leben, was er uns am Kreuz verschafft hat. Die Vergebung meiner Schuld und Sünde, die er dort erwirkt hat, dass ich einen himmlischen Vater haben darf, der mich von allen Seiten umgibt. Und diese Kraft, diese Kraftquelle brauchen wir mehr denn je und werden sie noch viel mehr brauchen. Da braucht man kein Prophet für zu sein, wenn man die Entwicklung in der Welt, die uns auch betreffen wird, ansieht. Wir werden diese Kraft mehr denn je brauchen. Darum müssen wir Acht haben, dass uns niemand verführt, dass uns niemand diese Kraftquelle nimmt und dass uns niemand die Krone des Lebens raubt. Das wissen wir auch aus dem Wort. Jesus selbst sagt es uns. Wachet, seid wachsam und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt, hat er den Jüngern gesagt. Aus dem Kontext heraus möchte man fast meinen, dass Jesus Zuspruch, Gebet gebraucht hatte, als er sagte, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Und er dann zu den Jüngern sprach ihm, dass sie eine Stunde mit ihm wachen sollen. Wachet und betet. Und dann dieser Satz, damit ihr nicht in Anfechtung fällt. Es geht also um uns. Um uns schwache Menschen, ja. Wachen und beten. Ich möchte fast sagen, das ist das Gebot der Stunde. Und je mehr wir eben sehen, wie die Zeit vorangeht, ich meine jetzt nicht die Uhrzeit, sondern die Zeit der Weltenuhr, wo Jesus von seiner Wiederkunft spricht, umso wichtiger ist es eben, dass wir da wachen und beten. Denn wir wissen, die bekannten Reden aus Matthäus, in Markus und Lukas werden sie nochmal wiedergegeben. Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Hier spricht Jesus eben von den Zeiten, wie es sein wird, wo wir hingehen, bis er wiederkommt. Viele Dinge davon erleben wir jetzt schon und können wir sehen. Drangsal und Verfolgung und Tötung unserer Geschwister erleben wir in anderen Ländern. Hier, Gottlob, noch nicht. Hier dürfen wir noch uns in Freiheit und Frieden versammeln. Nutzen wir diese Zeit. Kosten wir sie recht aus, denn es ist böse Zeit, wie Jesus sagt. Und ihr werdet gehasst sein um seines Namens willen, weil wir nicht mehr von der Welt sind, weil wir nicht den Namen der Welt tragen, sondern seinen Namen in unseren Herzen, ja, darf ich sagen, auf unseren Stirnen tragen dürfen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich uns aus Markus Evangelium die Verse 32 und 33 lesen. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Hier spricht er von seiner Wiederkunft. Ja, da wurde schon viel rumgerechnet und rumgerätselt, aber hier sehen wir es. Niemand weiß es, sondern nur der Vater. Und das ist eben für mich auch zweitrangig, peripher. Das, was für mich wichtig ist, ist hier, hab Acht, wache und bete. Das ist für mich persönlich wichtig, dass ich Acht habe, wache und bete. Und je mehr, umso wichtiger wir die Zeichen der Zeit sehen, wie weit wir vorangeschritten sind. Wenn ich uns jetzt fragen würde, glaubt ihr, wir sind in der Endzeit, wüsste ich, alle würden sagen, jawohl. Und ich hatte letztlich ein sehr nettes Gespräch mit einem Glaubensbruder. Wir haben uns sehr intensiv ausgetauscht. Und da kam man wie auch auf die Endzeit. Und ich habe dann eben auch, kamen wir eben darauf. Und dann sagte er zu mir, Matthias, wir sind mittendrin in der Endzeit. Und darum wachen und beten. Und ich bin fast ein wenig neidisch geworden, wo er sagte, dass sie sich samstags immer zum Gebet treffen. 3 Stunden. Also 2 Stunden mindestens Gebet, 1 Stunde Lobpreis und voll. Da wurde man fast ein wenig neidisch. Also Endzeit, ja, wir sind mittendrin, jawohl, und ja, böse Zeit, teure Zeit, große Teuerungen. Ja, das sehen wir, das erleben wir ansatzweise, das wird auch noch so weitergehen. Wir wissen es vom Wort her. Es wird sein wie zu den Zeiten Noahs, der große Abfall, das große Unrecht und ja, all das, wir sind mittendrin. Und wo warst du letzten Samstag? Was war denn? Ja, da war ja Gebetsstunde. Bitte entschuldige mich. Ich denke, das Gebot der Stunde ist in der Tat, wachet und betet. Dass wir ins Gebet gehen, wie wir gesungen haben, im Gebet zu ihm fliehen. Je mehr wir diese Dinge sehen. Ich finde es so eindrucksvoll, wie es uns in Daniel geschrieben wird. Wir wissen die Geschichte, teils auch noch aus der Kinderstunde, wie eben dieses Gebot erlassen wurde, eben keiner darf mit einer Bitte sich jemand anders zuwenden, außer allein dem König. Und wer nicht, der wird dann in den Löwenkäfig geworfen. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel 3-mal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. 3-mal am Tag betete er. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Welch ein Beter! Ja, und wenn ich dann ein wenig beschämend auf mein Gebetsleben schaue, 3-mal am Tag, und das war nicht nur, dass man ihm für das Essen gedankt hat und Amen, sondern wir lesen hier, wie intensiv er diese Gebetsgemeinschaft, dieses Gebet gepflegt hat, mit Bitten und Flehen, dass er auf den Knien fiel und eben seinen Gott anbetete, ihm dankte, aber eben auch seine Bitten mit Flehen hervorbrachte. Ein weiteres wunderbares Beispiel für intensives Gebet und ein erhörliches Gebet finden wir im 2. Könige, wo der Sohn der Witwe gestorben ist und sie zu Elisa kam und fast vorwurfsvoll ihn aufforderte, zu kommen und ihren Sohn wieder lebendig zu machen. Sollte Gott mich getäuscht haben, dass er mir einen Sohn gab und mir wieder genommen hat? Ja, man kann diese Verbitterung verstehen. Und wie er dann den Gehasi losschickt. Hier nimm meinen Prophetenstab, lauf, geh gerade zu und mache das. Und er läuft und die Witwe lässt sich ab und Elisa folgt. Und wie sie dann zum Haus kommen, der Gehasi war schon da, hat schon gebet, hat schon gemacht. Und wie heißt es da, Elisa, und er ging hinein und schloss, nein, Entschuldigung, als schon Elisa in das Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem Bett. Es hatte sich nichts verändert. Trotz allem, er hatte den Prophetenstab dabei, er hatte den Auftrag vom Prophet. Es hat sich nichts verändert. Er lag tot auf seinem Bett. Und nun Elisa, und er ging hinein und schloss die Tür hinter ihnen beiden zu und betete zu dem Herrn. Dann stieg er hinauf und legte sich auf das Kind, und er legte seinen Mund auf den Mund des Kindes und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und breitete sich so über es, dass der Leib des Kindes warm wurde. Danach stand er auf und ging im Haus einmal hierhin, einmal dorthin. Dann stieg er wieder hinauf und breitete sich über ihn. Dann nieste der Knabe 7-mal, danach tat der Knabe die Augen auf. Ein gewaltiges Gebet, ein gewaltiges Ringen, was uns hier vor Augen gehalten wird. Ein Gebet, was Frucht bringt, was etwas bewirkt, was Leben bringt. Eine gewaltige Gebetserhörung. Wir haben noch viele, viele dieser Beispiele für das Gebet, was eben den Armen Gottes bewegt. Das Gebet des Gerechten. Denken wir an das Gebet der Gemeinde, als Petrus im Gefängnis saß. Wie es da heißt, von der Gemeinde, aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet, für Petrus. Und wie er dann herausgeführt wurde von dem Engel. Das Gebet, ja, die Zuflucht zu Gott. Ein großes Geheimnis und ein wichtiges, was wir umsetzen müssen für uns persönlich, aber auch als Gemeinde, zusammen, dass wir zusammenkommen und beten. Aber manchmal habe ich den Eindruck, es geht uns wie den Jüngern, die zu Jesus kommen und sagen, Herr, lehre uns beten. In Lukas 11 lesen wir davon. Herr, lehre uns beten. Ich muss einmal aufschlagen. Sie waren ja keine Heiden. Aber da war anscheinend eben, dass da sie gespürt haben, wenn Jesus betet, da ist mehr. Wenn wir dann das hohe priesterliche Gebet hineinschauen, da ist mehr. Und das haben sie wohl gespürt und Herr, lehre uns beten. Die Frage auch an mich, an uns, können wir überhaupt noch so beten? Wenn wir in die Psalmen hineinschauen, die Gebete lesen, was für gewaltige Gebete, Anbetung dort wir lesen können. Und ich kann mich noch so daran erinnern, da waren wir noch recht jung verheiratet und Karl Benatzky ist vielen von uns ja noch ein Begriff, Gründer, Mitbegründer dieser Gemeinde. Und er hatte dann einen Hauskreis, wo wir jungen, ja, Eheleute und so weiter uns einfanden. Das war noch ziemlich, das muss wohl auch der erste Hauskreis gewesen sein, wo wir dann zusammenkamen. Und er sagte dann, so, und jetzt wollen wir beten. Und wir alle noch etwas verschüchtert eben dann da saßen und keiner sich recht traute. Und wie er dann sehr energisch wurde, so kannten wir ihn gar nicht, und sagte, also, wenn jetzt hier nicht gebetet wird, dann können wir das gleich lassen. Das Gebet. Ja, und dann fingen wir dann eben an. Lehre uns beten. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir anfangen, lernen, richtig zu beten, solange es uns noch gut geht, solange wir nicht in Not sind, eben diese Beziehung zu ihm pflegen, vertraut sind im Gebet, vertraut sind mit ihm. Und ich finde es so gewaltig, wie er uns dieses Gebet lehrt. Das bekannte Vaterunser. Ein gewaltiges Gebet, was einem manchmal so ein bisschen abgegriffen vorkommt, weil es in eine gewisse Liturgie hineingekommen ist. Aber wenn man es jedes Mal, wenn man es bewusst betet und bewusst liest, ein gewaltiger Schatz ist. Wo Jesus eben auch uns erstmal auffordert, eben auch nicht viele Worte zu machen, nicht zu plappern, wie die Heiden es tun. Das ist das Wunderbare, wir brauchen nicht viele Worte machen. Und hier gibt er uns dieses Gebet. Wenn ihr betet, so sprecht. Unser Vater, das ist ja schon der erste gewaltige Schatz, den wir haben dürfen. Unser Vater, weil Jesus für uns gestorben ist, ist der Allmächtige, unser Vater, der im Himmel ist, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Er ist heilig. Und geheiligt soll sein Name werden, der im Himmel thront. Wenn wir ein paar Einblicke von der Bibel über den Himmel und über die Mächte des Himmels bekommen, was für Wesen, was für Engels, was für Machtwesen. Und dort ist er. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Und je mehr wir in diese Welt hineinschauen, umso mehr sehnen wir uns nach seinem Reich. Und das ist das, was mich so erschreckt. Wir erleben auf der anderen Seite aber auch, dass die Welt nach einem Menschen lechzt, ruft, der eben ein Reich auferrichtet, wo jetzt endlich Frieden ist, wo endlich eben genug Nahrung für alle ist, wo eben die Seuchen besiegt werden und. Man spürt förmlich, wie dieser Ruf nach diesem einen starken Mann immer größer wird. Und auch hier braucht man kein Prophet sein. Wir wissen alle, dass sie ihn bekommen werden. Und es werden Gräuel sein und eine Drangsal sein, eine schlimme Zeit, schreckliche Zeit, wie sie nie zuvor auf Erden gewesen ist. Wenn wir in die Offenbarung hineinschauen, der Antichrist. Ja, aber das ist nicht das Reich, was kommen soll, sondern sein Reich. Ein Reich der Gnade, der Barmherzigkeit, der Gerechtigkeit, der Wahrheit. Und dieses Reich, das möge kommen, das beten wir. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Man möchte fast sagen, erst recht auch auf Erden. Wie ich schon sagte, wenn man einen kleinen Blick hineintun darf durch das Wort, mit was wir es überhaupt zu tun haben, mit was für Mächten und Gewalten, die im Himmel, in der unsichtbaren Welt sind, die Engel, die uns beschrieben werden, Macht gestalten. Wenn wir in die Offenbarung hineinschauen, welch eine Macht, welch eine Herrlichkeit. Und dort geschieht der Wille Gottes. Der Wille unseres Vaters geschieht im Himmel. Wie viel mehr wohl hier auf Erden? Jawohl, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot, heißt es hier in dieser Übersetzung. Und auch das werden wir erleben, wie wichtig das ist. Noch leben wir im Land des Überflusses, auch wenn man hier und dort schon einiges bemerken kann. Aber wenn wir einige Jahre, Jahrzehnte zurückgehen und, ich sage mal, Geschwister aus der Nachkriegszeit fragen, die haben dazu, glaube ich, noch einen ganz anderen Bezug. Und gib uns unser täglich Brot, die von der Hand im Mund gelebt haben, die Not noch erlebt haben und davor. Und viele, die dann eben berichten, und sie sind doch satt geworden. Gewaltige Zeugnisse, die man auch aus dieser Zeit hier und dort hören darf. Und vergib uns unsere Sünden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern oder unseren. Genau. Wir brauchen Vergebung unserer Sünden. Das ist ja ein Selbstbetrug, wenn wir sagen würden, ich schaffe Recht und scheue niemanden, bei mir ist doch schon alles in Ordnung. Nein, wir haben Sünde und Sündenlast und wir dürfen sie ihm bringen, gekoppelt eben daran, dass wir auch vergeben müssen, so wie Christus uns vergeben hat. Das ist so wichtig, dass wir in unserem Herzen kein Groll, keinen Hass haben, und dass wir unserem Nächsten, nicht nur unserem Bruder, sondern sogar unserem Nächsten eben vergeben. Fällt uns oftmals sehr schwer und wir müssen es dann im Gebet ihm geben, wie es eben hier ja ist, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, wir sind so schwach. Also ich weiß nicht, vielleicht seid ihr stärker, aber wenn die Versuchung kommt und der Feind weiß ja genau, wo er ansetzen muss, werden wir nicht widerstehen können. Ich kann es jedenfalls nicht. Nicht aus eigener Kraft. Und deswegen führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, die wir ja brauchen, in Ewigkeit. Und die Herrlichkeit, Entschuldigung, das habe ich vergessen. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.